Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Hallo Freunde, hallo Helene, hallo Antilopengang.
Hello.
Hallo.
Wie geht's?
Fast im Chor haben wir Hallo gesagt.
Ja, das war schön. Jetzt gut. Noch mehrstimmig?
Mir geht's schlecht, aber das ist nicht so schlimm. Also das hindert mich nicht daran, heute hier mit euch zu sprechen.
Warum geht's denn schlecht?
Weil wir in den Tiefen unserer Promophase stecken und es ist sehr anstrengend und man muss sehr viel entscheiden und sehr viel E-Mails beantworten und Anrufe beantworten. Und
was ist das Schlimmste an der Promophase?
Das.
E-Mails beantworten.
Ja, also dass man halt so extrem viel entscheiden muss, vor allen Dingen als Antilopengang, ist das niemals eine Freude, weil alles wird diskutiert.
Verstehe. Und ist das so richtig demokratisch bei euch? Alles?
Das ist ja das Problem. Ich wünschte manchmal, ich dürfte einfach alles entscheiden. Dann wird das viel schneller gehen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Jeder noch so nichtige Punkt wird Minimum eine Stunde diskutiert.
Scheiße.
Ich habe heute, wir haben uns zusammengesetzt, weil wir noch so ein paar Sachen besprechen wollten. Ich habe dafür appelliert, dass wir das irgendwie so, hey, lass uns mal bitte jetzt nicht so in Details verfangen. So, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst einen Einspruch einlegen, bitte denkt noch mal eine Sekunde nach, ob es nicht auch ohne geht, irgendwie, damit man da schneller durchkommt. Es ist echt anstrengend.
Kennen wir von Homegirls. Wir müssen auch immer alles ultra lange ausdiskutieren.
Ich finde es so, nö. Worüber haben wir diskutiert? Es geht eigentlich alles ratzfatz.
Ah, okay. Vergessen.
Ich glaube, wir haben uns eigentlich noch nie so richtig kennengelernt, außer letztens, als du, Kolja, deinen Rucksack vergessen hast, beziehungsweise jemand den vermeintlich aus Versehen mitgenommen hat und ich gerade der Nächste mit dem Auto in der Nähe war, der ihn dir zum Taxi bringen konnte, auf dem Weg zu einem Gig oder so.
Nee, ich musste nur nach Hause, aber okay. Das war der letzte Zug, der von Berlin nach Düsseldorf fuhr und am nächsten Tag gab es auch wichtige Termine. Das wäre eine Tragödie gewesen, wenn ich den Zug nicht bekommen hätte. Aber hätte ich den Rucksack nicht von dir bekommen, dann hätte ich den Zug nicht nehmen können.
Wäre auch eine Tragödie.
Ja, deswegen, wir haben uns da nur ganz kurz gesehen, aber du hast mir direkt den Tag und auch den nächsten Tag direkt gerettet. Ja. Das war super.
Wir haben uns auch mal im Splash Backstage am Kaffeeautomaten getroffen. Du hast mir erklärt, wie er funktioniert. Vielen Dank nochmal dafür.
Wir haben uns auch schon getroffen. Oh. Und zwar am Christopher Street Day abends am Tuntenhaus.
Stimmt. Mhm. Ja, habe ich verdrängt.
Und wir haben uns auch schon mal getroffen.
Wir beide?
Ja. Und zwar bei heißt das Fräulein Fritz? Da oben dieses. Nee, das ist nicht
die
Fräulein
Baumhausbar.
Fritz. Die Baumhausbar. Mhm. Da hast du gerade ein Interview gegeben und ich habe draußen ein Interview gegeben. Und dann haben wir uns so gegenseitig zugefaxt, so Faxen gemacht.
Ja, okay, kann sein.
Aha, kann sein.
Ja, ja.
Sorry, ich sehe so viele Menschen
jeden Tag. Wen hast du noch mal interviewt?
Nee, ich wurde interviewt.
Ach, mit so Kamera?
Genau.
Ja, ich weiß es noch.
Aha.
Ich weiß es wirklich noch.
Mhm.
Ja, ja.
Aber seid ihr sonst so auch so ein bisschen verpeilt oder vergesslich? Also ich habe auch schon meinen Rucksack im Zug liegen lassen.
Shit, schlimmste.
Nee, das war schlimm.
Das war ja auch nicht meine Schuld, muss man dazu sagen. Ja, wir haben da auch so einen Promotag gehabt und da war halt ein Kamerateam, die hatten sehr viel Equipment und die haben erstmal unser ganzes Zeug zur Seite gestellt und haben am Ende aber auch einfach meinen Rucksack mit ihrem Equipment mitgenommen. Mir selbst würde das nie passieren.
Okay, wirklich nicht, ne?
Wenn du jetzt Danger Dan fragst, wird er dir vielleicht was anderes erzählen, aber ich verliere eigentlich nie Sachen. Also ich meine, er würde, wenn er über sich spricht, was anderes erzählen. Ich glaube, er stimmt mir zu, dass ich nichts verliere.
Ja, also im Vergleich nichts.
Schlimmste Sachen vergessen, Story?
Ich habe neulich meinen Koffer im Zug vergessen.
Same.
Was erst also gar nicht so schlimm ist, das kann ja passieren, aber es waren alle meine Lieblingsklamotten drin, weil wir irgendwie auch so auf Promoreise waren, da zieht man natürlich seine Lieblingsklamotten an. Und dieser Zug, ich musste dann irgendwie herausfinden, wo der hinfährt und so und bin 5 Stunden lang in NRW zwischen Köln und Düsseldorf gependelt, bis ich endlich im richtigen Zug stand und ich habe ihn wiederbekommen.
Boah.
Happy End. Ja.
Krass. Ich habe auch mal meinen Koffer im Zug liegen lassen, aber halt sämtlich mit all meinen Sachen, also auch noch so eine kleine Tasche dazu und noch meine Jacke, weil ich im Zug an diesem Tag entschieden habe, mit 4 Blocks anzufangen und war dann so in den Bann gezogen dieser Serie, dass ich mit dem iPad wie so ein Smombi aus dem Zug ausgestiegen bin. Und mich ich stand dann halt wirklich, ich bin auch den Bahnsteig dann in aller Ruhe langgelaufen mit meinem iPad in völliger geistiger Umnachtung und habe nicht gemerkt, dass ich meinen Koffer vergessen habe, bis ich zu Hause war.
Darf man in eurem Podcast so Themenabzweigungen einfach machen?
Unbedingt immer.
Bist du zufrieden mit dem Ende? Also hast du 4 Blocks zu Ende geguckt?
Nein, ich habe die 3. Staffel nicht geschaut. Weil ich gerade in so einer ultrasensiblen Phase bin, wo ich, wenn ich solche Sachen gucke, die mich emotional bewegen, dann ganz doll davon träume und dann das Gefühl habe, ich bin Teil davon und so ein bisschen dissoziativ.
Okay, falls es irgendwen interessiert, ich bin unzufrieden.
Ich bin auch sehr unzufrieden. Gerade der Anfang, 3. Staffel, das nix.
Nee, der Anfang hat richtig genervt. Ich bin stinksauer geworden,
ehrlich gesagt. Warte mal, die erste Folge habe ich gesehen. Worum ging es da nochmal?
Spoiler-Alarm. Spult vor.
Das dürfen wir nicht.
Na klar dürfen wir das.
Aber denkst du, ohne dass wir Namen nennen, es gibt ein Spin-Off?
Was ist nochmal ein Spin-Off?
Wo sich aus der Geschichte mit einem neuen Charakter eine neue Serie entwickelt.
Ja.
Okay.
Ich will nicht so viel spoilern. Ja, das glaube ich.
Und er ist der Hauptcharakter?
Nein, das glaube ich nicht.
Ich meine dich.
Achso, ich? Ja. Er ist, ich.
Das ist vielleicht so langweilig, wenn man nicht weiß, wovon ihr sprecht.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ihr sagt nicht mal Namen und erklärt nichts.
Achso, okay, sorry, dann lass uns das nicht geguckt.
Doch, ich habe es geguckt, aber ich habe es komplett vergessen.
Ich habe es nicht geguckt.
Bevor wir das Thema wechseln oder gerade wenn wir das Thema wechseln, hast du deinen Koffer denn wieder bekommen?
Ja, ich habe dann bei der Deutschen Bahn angerufen und das ist in einem Fundbüro gelandet und dann habe ich meine Freundin gebeten, dorthin zu gehen und eine Woche später oder so kam sie mit dem Zug halt zurück nach Leipzig und dann hat sie es. Aber da muss man 5 Euro bezahlen, wenn du dein eigenes scheiß Eigentum wieder haben willst.
Das noch.
Na toll.
Das finde ich ganz schön frech. Aber und dann habe ich eine Woche später meinen Inhalator im Zug liegen lassen. Den habe ich aber nie wieder gekriegt. Dann hat irgendeine ekelhafte Sau sich weggeschnappt.
Aber
ich hasse dich für immer.
Okay, liebe Grüße.
Ja.
Aber wenn ihr auf Tour seid, gibt es da keinen, der irgendwie ständig verschläft oder irgendwas vergisst? Also ich denke da so nur an meine eigenen Tourerfahrung, wo irgendwie nie pünktlich abgefahren werden
konnte.
Wieso
guckst du mich so an?
Weil du neben mir sitzt.
Ja, wir haben den Zatschu, unseren Tourmanager, der sehr stark darauf achtet, dass wir uns gegenseitig nicht vergessen und auch wenig Dinge. Es gibt den sogenannten Idiotencheck. Also immer, wenn wir irgendwie einen Raum verlassen, geht Zatscho noch einmal durch, macht den Idiotencheck und guckt halt, was er so findet.
Er kommt halt einfach mit all seinen Gegenständen.
Es ist noch nie passiert, dass er nicht den Arm voll hatte mit Daniels Sachen. Noch nie.
Aber auch so alles. Handy, Portemonnaie,
ja,
so Jacke.
2, 3 verschwitzte Shirts.
Ich wollte euch gerade noch erwähnen, wo es darum ging, was wir so letztens verloren haben. Ich kam ja tatsächlich heute aus dem Urlaub zurück und war auf so einer kleinen Insel nahe der kambodschanischen Küste und hab, als ich da angereist bin, vorher mir extra in so einen Brustbeutel wie so ein Tourist alles reingetan, was irgendwie wichtig ist, also Kreditkarte, Bargeld und Pässe, auch von meiner Reisebegleitung, den Pass, also da war wirklich einfach alles drin, was wir brauchten und das war das allererste, was ich natürlich verloren habe. Ich bin in irgendein Café gegangen, hab einen Kaffee getrunken, hab das alles liegen lassen und bin dann mit so einem Pickup-Jeep irgendwo in den Dschungel reingefahren, um dann, als ich den Fahrer bezahlen wollte, zu merken, scheiße, dieser ganze Brustbeutel ist weg,
oh nein,
mit allem. So.
Und dann?
Hat er mich zurückgefahren und da war da so super netter alter Opa, der hatte das und hat voll gelacht und hat mir das in die Hand gedrückt.
So. Also du Idiot.
Und dann so genau.
Ja, das habe ich tatsächlich, aber ich war auch gerade in Kambodscha und habe tatsächlich total viel darüber gehört, dass übelst viele Leute ihre Kreditkarten vergessen und dadurch, dass aber Diebstahl so krass verpönt ist im Land, dass niemand sich halt irgendwie was wegnehmen würde, wenn da jetzt was rumliegen würde, sondern die das so lange aufheben, bis halt die Person kommt und das halt wieder abholt. Ey, ich würde gerne auf euer Album zu sprechen kommen. Wir haben
endlich,
ja.
Why not?
Wir sind jetzt schon 10 Minuten inside the podcast und das Album ist raus und es ist ein riesengroßes fucking Meisterwerk geworden.
Oh.
Ich hatte an mehreren Stellen gleich beim ersten Song bei 2013 gleich in den ersten 20, 30 Sekunden so ultra Gänsehaut und Tränen in den Augen. An dieser Stelle, wo ihr gesagt habt, wir lagen uns in den Armen, haben geweint und dann haben wir uns alle Antilopengang tätowiert. Das hat mich so ultra berührt. Und der ganze Rest des Albums, also das ist so ein krasses Album geworden. Das ist so geil produziert. Die Texte sind so on point. Das ist ultra feministisch, was ich so liebe. Und ja, also danke für dieses schöne Album.
Wow, das schönste Kompliment, was wir bisher fürs Album bekommen haben.
Das erste, glaube ich.
Es ist schön, das zu hören.
Jetzt ist die Messlatte auch hoch. Jeder, der das Album jetzt cool findet, aber nur so, ja, ist ganz okay, kann eigentlich weggehen.
Ja, ich wollte mal fragen, wer, also Kau, oder wie spricht man die Produzenten aus, die damit dran gearbeitet haben?
Ja, Kau.
Und ihr habt wahrscheinlich auch zusammen produziert, oder?
Mhm, genau.
Also ich habe zum Beispiel bei einigen Beats irgendwie gedacht, die klingen sehr zeitgenössisch. Zum Beispiel bei Bang Bang, oder wie heißt der Song?
Ja, Bang Bang.
Das ist so eine Ausnahme tatsächlich.
Also und da habe ich mich sehr gefragt, was die Intention dahinter war, weil der Rest, da hört man viel Festival, viel, weiß nicht, so urbanere Sounds.
Ja, Bang Bang, da war noch mal jemand anders dran. Ah. Da waren Schuko und Zymo dran.
Das klingt nämlich echt nach einer anderen Handschrift.
Ja, das, ich glaube auch, dass also wir Antilopen sowas zumindest nicht produzieren können. Bei Kau bin ich mir nicht sicher, die könnten das, glaube ich, sogar. Aber wir sind da irgendwie, wir haben ja auch den Sound, den wir haben, weil wir limitiert sind. Also wir sind jetzt nicht so die Leute, die einfach, wo du irgendwie sagen kannst, bau mal so und so ein Beat und wir würden es dann hinkriegen. Also so ein rückwärtsgewandten Sample-Beat, der klingt wie Dipset, das kriegen wir noch hin. Aber für alles andere brauchen wir Hilfe und für so ein Lied brauchten wir natürlich dann auch Hilfe.
Und das Krasse ist auch, dass das Sample von Wünsch dir nix, heißt das so, der Song, ne? Mhm. Das ist ja das Sample von Tidal, was er in World Music benutzt hat.
Nein.
Und ich wusste nicht, ich habe zum ersten Mal diesen Tidal-Song gehört, letztes Jahr, und ich war so, Alter, dieses Sample, wo zur Hölle hat er das hergedickt? Das ist ja der Wahnsinn.
Also ich kann das jetzt hier nicht sagen, wo das her ist.
Musst du auch nicht.
Weil das ist auch stark verfremdet, aber
auf welchem
Album? Ich würde mich enorm wundern, wenn es das Sample nochmal gibt. Also wenn das jemand anders gesampelt hat, weil das
ist. Soll ich dir das schnell vorspielen?
Ja.
Es ist es wirklich.
Wow.
Wow, okay. Krass, es ist, ich glaube, es ist wirklich dasselbe Sample. Enorm. Also ich kann mir vorstellen, wie er das gefunden hat, wahrscheinlich genauso wie ich, weil ich einfach so rare mich einfach auf bestimmte Länder manchmal konzentriere. Also dass ich irgendwie, wenn ich nach Samples suche, einfach in mich so reindige in französische Musik der 20er Jahre.
Ja.
Oder sowas.
In diesem Internet oder?
In diesem Internet, klar. Ja.
Du dickst aber auch nicht so richtig tief in den Crates, muss man sagen.
Also, echt eine kritische Untertöne.
Ich will dich jetzt nicht hier komplett auflaufen lassen, aber manchmal finde ich deine Sample-Wahl schon sehr dreist. Also es ist dann so YouTube-Suchbegriff.
Sample.
Soul Vinyl 60.
Aber so, oder irgendwie sowas. So samplen ja alle und dann ist ja der erste Kommentar auch, wer ist wegen Samplen hier? Das hat dann 3000 Likes irgendwie und dann wissen wir, dass wir es alle benutzt haben.
Alle 3000 Likes von Danger Dan.
Ja, aber war schon irgendwie, also in dem Fall, das stimmt, dass ich sehr inflationär Sample suche.
Das ist nicht schlimm.
Aber in dem Fall wundert mich das gerade, weil das. Ja. Da habe ich schon sehr tief
gesucht. Das hat mich auch gewundert. Mhm. Und ich habe mich damals schon gefragt, wo hat er das her? Das ist ein Goldstück Sample. Aber
ich glaube, hier könnte man das fast sogar sagen, wo es her ist. Aber es ist nicht.
Tu es nicht.
Ich lasse lieber
Ich glaube, da hat auch wirklich, glaube ich, auch niemand mehr Rechte dran.
Können wir den Song nicht einmal auf die Playlist packen?
Ich würde den übelst gerne auf die Playlist packen, außer es ist dann zu offensichtlich, aber ich meine,
nee, lass mal.
In Zeiten von Splice passiert das ja.
Den Song ist mir dann aufgefallen, weil ich bin auch sehr großer Fan von Tidal, den finde ich super, aber ich habe selber nicht bemerkt.
Auf dem letzten Album drauf. Gut, kommen wir zurück zu eurem Album.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand sehr interessant, dass der Song, den ich am meisten mir im Radio vorstellen könnte, was denkt ihr, welchen ich meine?
Trendig?
Pizza? Ja.
Trendig. Ich finde, Trendig ist voll der Radiosong.
Ja.
Und der Inhalt ist aber so komplett anti-Radio eigentlich. Ist es bewusst so gemacht, dass es radiotauglich wäre mit diesem Inhalt?
Also wir haben ja, wo du gerade schon Pizza sagst, schon mal ein Lied gemacht, was tatsächlich auch im Radio lief ein paar Mal. aber es fällt uns schwer, bewusst was fürs Radio zu machen. Also wenn es dann von vielleicht von der Melodie und dem Beat so klingt, dann ist es schon irgendwie normal, dass dann der Text, wie du sagst, irgendwie doch nicht so radiotauglich ist. Also da jetzt einfach so eine normale Schnulze drauf zu machen, das würden wir gar nicht schaffen, selbst wenn wir es wollten, glaube ich. Ich weiß nicht so genau, ob das nicht vielleicht sogar funktionieren könnte, weil ja jeder was mit Trennung eigentlich zu tun hat und sich da vielleicht drin wiederfinden kann. So, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein thematischer Gegenentwurf zu allen möglichen Songs, die es schon gibt. So. Und das ist ja meistens das, was wir machen eigentlich.
Ich habe mich beim Hören des Liedes irgendwie, auf der einen Seite dachte ich mir, geil, es ist endlich mal was, was irgendwie völlig anders ist inhaltlich, vor allem wenn es um diese Liebesthematik geht, und es geht ja um Liebe. Gleichzeitig dachte ich mir, ich weiß nicht, wir leben gerade in so einer Gesellschaft, in der Trennung und Nicht-Durchhalten eigentlich relativ normal geworden ist und man schnell beobachtet, dass viele Beziehungen sich ganz schnell auflösen, nur weil halt irgendwelche kleinen Probleme da waren. Oder in dem Moment gefühlt große Probleme, die von außen betrachtet oder später betrachtet kleine Probleme waren. Und ich sehr, sehr viele Menschen kenne, die halt jetzt 40, 50 Jahre alt sind und halt alleine sind. Oder mit Partnern, die noch viel, viel schlechter sind als der Jackpot.
Ja, also auf jeden Fall ändern sich so Beziehungsformen. Ne? Also grundsätzlich glaube ich aber, dass es ein sehr gutes Zeichen ist, dass die sich ändern, weil ich glaube, dass die meisten Beziehungen so von jetzt den Generationen unserer Großeltern zum Beispiel darauf beruhen, dass es da einfach Abhängigkeiten gibt und verschiedene Zwänge, aber tatsächlich Abhängigkeiten im Normalfall, finanzielle Abhängigkeiten der Frau vom Mann,
ja,
muss man leider so auf den Punkt bringen, und dass das nicht, dass sich das so ersetzt und da irgendwie, also überhaupt die Familie so eine untergeordnete Rolle spielt, ist eigentlich erstmal eine positive Entwicklung, finde ich so, weil man sich halt nicht auf Zwangsgemeinschaft irgendwie einlassen muss, sondern irgendwie sein Leben so gestalten kann, wie man möchte. Und das hat dann eine gewisse Dialektik, wenn es dann auf einmal zu so einem diese serielle Monogamie, die eigentlich gerade gelebt wird, wo immer alle ganz viele Partner, Partnerinnen haben über ihr Leben, aber immer halt hintereinander, wo, dass man da an irgendeinem Punkt vielleicht irgendwie sagt, das wird dann irgendwie inflationär. Mhm. Also in dem Moment, wo es irgendwie anstrengend wird oder dir nichts mehr bringt oder es keine, nicht sowas hat wie Effizienz oder so, dass sich dann so Beziehungen auflösen ganz schnell und so, das ist vielleicht auch eine Seite so. Aber tendenziell finde ich, dass sich in diesen Entwicklungen eher dass sowas wie Trennung möglich ist, das finde ich erstmal sehr positiv.
Wie sieht es denn aus mit dem Gefühl von, wir entwickeln uns von einem eher gemeinschaftlichen Gedanken hin zu einem eher individualistischen Denken des Individuums? Das hat ja viele negative Seiten. Und das auch als Folge.
Also das ist ja ein Thema, was ich eigentlich auch durchs ganze Album zieht. Und wir haben zum Beispiel auch dieses Lied übers Dorfleben, wo die Argumentation ja genau so ist, diese Gemeinschaft, vielleicht auch Zwangsgemeinschaft, kann auch was sehr Repressives sein, etwas, wo du es schwer hast auszubrechen. Und wir halten ja schon die Fahne hoch, finde ich, auf der Platte für Individualismus, dafür, dass man sich nicht irgendeiner Gemeinschaft unterordnet, sondern dass man sein eigenes Ding macht und sich das selbst aussucht. Das passt zu dem, was Daniel gerade gesagt hat, das passt auch zu anderen Sachen. Ich finde es gibt einen Unterschied zwischen sowas wie Gemeinschaft zum Beispiel auf dem Dorf und der Gesellschaft, wie sie dann eher in der Stadt ist, wo man natürlich zusammenlebt, aber jeder die Möglichkeit hat, auch sich zurückzuziehen, auch sein eigenes Ding zu machen, vielleicht nochmal neu anzufangen und so, weil eben Individualismus auch bedeutet, dass man frei von gewissen Zwängen ist. So, das finde ich prinzipiell auch gut.
Aber auch frei von Schutz.
Naja, aber Schutz ist ja und Überwachung, also da ist halt die Frage, ist es nur Schutz oder wenn es so kontrollierende Instanzen immer gibt oder wenn du halt dich irgendwie an den Richtlinien einer Gruppe oder einer Gruppendynamik immer so teilhaben musst, so, das hat ja viel mehr Zwänge als Schutz. So. Und also ich
Und man kann diese beiden Beispiele eigentlich auch verknüpfen, ja, so Familienbande und Dorf. Wenn jetzt zum Beispiel der Vater auf dem Dorf aus dem Fenster guckt und sieht, seine Tochter treibt sich jetzt mit irgendjemand rum, was sich nicht schickt oder so, dann will er sie auch schützen, indem er das unterbindet. Nee, du gehst jetzt mal schön den Weg, den wir für dich vorgesehen haben. Und weil dieses Dorf so klein ist, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu machen, was der Vater dann nicht aus dem Fenster sieht, oder es ist sehr viel schwieriger. Ja, Schutz ist halt immer so die Frage, so, was bedeutet Schutz überhaupt?
Für mich bedeutet Schutz eigentlich, dass in dem Moment, wenn Schutz gesucht wird vom Individuum, der Schutz der Gemeinschaft da ist. Also nicht, dass ein aufgedrängter Schutz da ist, so im Sinne von wir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, sondern eben der, wenn man eben jemanden braucht. Und ich merke eben gerade diesen Zwiespalt extrem in mir und meiner Person, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin Syrerin. Ich bin auch von meinen Eltern arabisch erzogen worden. Wir haben eine arabische Denkweise, würde ich jetzt mal sagen. Unser Denken ist gemeinschaftlich innerhalb der Familie. Und gleichzeitig habe ich aber dieses, ich will reisen und ich bin Europäerin und möchte um die Welt und bin alleine und so. Und denke mir dann aber zur gleichen Zeit, vor allem weil mir, als ich eben einmal alleine losgezogen bin, etwas sehr Schlimmes passiert ist, dass das doch einfach eigentlich alles gar nichts wert ist, wenn ich in einem Moment, wo ich wirklich Hilfe brauche, nicht die Menschen um mich habe, die mich lieben und die ich liebe, weil ich meinem individualistischen Verlangen hinterhergerannt bin.
Naja, im besten Fall gibt es ja auch sowas wie, jetzt kommt hier die staatstragende Seite der Antilopen-Gang, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie einen Rechtsstaat, der jetzt vor konkreten Gefahren ein Individuum schützen kann. Ja, ich glaube aber, dass oft auch das Individuum vor der Gemeinschaft geschützt werden muss.
Verstehe.
Und die Frage ist auch, was heißt Schutz, wenn eine Gemeinschaft geschützt werden soll? Ist das was völlig anderes, als wenn ein einzelner Mensch geschützt werden soll, weil der zum Beispiel oder die aus der Gemeinschaft ausschert und dann geht es eher darum, wir schützen hier unser traditionell gewachsenes Gemeinschaftsgebilde. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr regressive Idee.
Geht mir so, auch so, ne? Ja.
Wenn das bedeutet, alles ist vorgezeichnet und es soll, und dann zählt auch die Gemeinschaft, das Kollektiv mehr als der einzelne Mensch. So. Das finde ich fatal. So. Man muss natürlich gucken, wie eine Gesellschaft geregelt ist, dass alle da gut drin leben können, das ist ja klar. Aber ich habe das Gefühl, dass so Gemeinschaften und Zwangsgemeinschaften eigentlich ein falscher Ansatz sind und dass es ein Riesenfortschritt in der Geschichte der Menschheit ist, dass mit der Moderne überhaupt das Individuum entstehen konnte und dass man ein Bewusstsein für sich selbst hat als eigener individueller Mensch. Das war ja gar nicht immer so. Das Individuum ist eine relativ neue Idee, geschichtlich gesehen. So.
Ich glaube auch, je nachdem, wovor man irgendwie geschützt werden will durch die Gemeinschaft. Also vielleicht sind es dann auch irgendwie die falschen Ansätze, sich mit den Gefahren der Welt irgendwie auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Also was auch immer dir passiert, wenn du dich aus deiner Familie raus emanzipierst, so, ist ja nicht, Schuld daran ist ja nicht die Emanzipation aus dieser Familie, sondern dass diese Welt, in dieser Welt überall unterschiedliche Formen von Gefahren lauern, aber auf die man halt eingehen muss. Weißt du?
Ich glaube, vor allem denke ich an einen Individualismus, der von Kapitalismus geschaffen wurde und den ich vor allem so rein geschichtlich so erst nach der Industrialisierung verortet sehe und deswegen so kritisch dem Individualismus gegenüberstehe, obwohl es eine Sache ist, die total in mir schlägt und ich damit kämpfe und vor allem der Individualismus in unserer jetzigen Zeit des Internets besonders durch einen Konsumwunsch geschürt wird und dass ich jetzt sofort alles haben muss und das ist für mich und ich tue mir was Gutes und so und das muss jetzt sofort passieren. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich der Grund, warum ich das so im Hinterkopf habe. Aber wie du gerade schon gesagt hattest, ihr habt auch das Thema Dorfleben auf dem Album thematisiert. Wer ist denn von euch auf dem Dorf aufgewachsen?
Moi.
Ja.
Ja, also aufgewachsen, es ist da so eine Definitionsfrage. Also Daniel und ich sind ja Brüder und wir haben 6 Jahre unseres Lebens auf dem Dorf verbracht. Bei mir war es die Grundschulzeit plus 2 Jahre, bei ihm bis er ist 1,5 Jahre älter als ich darüber. So. Also ist das aufgewachsen? Also es war schon eine prägende, wichtige Zeit des Lebens, die wir auf dem Dorf verbracht haben. Ja.
Und bei dir?
Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, okay. Stadtkind.
Das ist aber auch Dorf, Düsseldorf.
Ja. Zumindest im Namen nach, ja. Das stimmt.
Und man hat es nicht zuletzt auf 9010 von Kummer, hattet ihr bestimmt auf dem Schirm letztes Jahr. Da geht es ja auch so ein bisschen weniger um dieses Dorfding, aber man hat schon dieses Dorfgefühl, Dorfnazis und diese repressive Gemeinschaft. Aber wenn du jetzt sagst, Grundschule plus 6 Jahre, hast du das dann...
Nee, plus 2 Jahre.
Ach so, plus 2 Jahre. Also,
insgesamt waren wir 6 Jahre da.
Ach so, verstehe.
Von 6 bis 12 und bei ihm von 7 bis 13 oder irgendwas, wie auch immer.
Okay. Na gut, doch. Das heißt also, du dürftest das schon ein bisschen mehr mitbekommen haben. Mit 13 kriegt man schon so mit, was so für Leute einen umgeben und reflektiert das, oder?
Ja, also wenn du aus der Stadt kommst, reflektierst du das mit 13 auf dem Dorf, glaube ich, eher... Nicht, ich habe da tatsächlich nicht wirklich verstanden, wer mich da wie umgibt. Also ich war zum Beispiel, Tobias war in der Jugendfeuerwehr, ich war im Schützenverein. Mhm. Im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da mit echt kruden Leuten zu tun gehabt habe. Das waren so Reservisten, die halt irgendwie Kindern Schießen beibringen.
Ei, ei, ei.
Und das war natürlich irgendwie auch geil. Meine Eltern sind Pazifisten, ich konnte die provozieren, indem ich irgendwie mit Gewehren rumschieße und so. Und hab dann da in so Vereinslokal rumgehangen, wo die dann noch Stammtische hatten und Bier gesoffen haben. Und hab so einen Jugendfahrt mit denen mitgemacht, wo die so Feldbettenlager gemacht haben mit ihrem Militär-Equipment und so. Also würde mich stark wundern, wenn das nicht Faschos waren eigentlich. Aber das hatte ich damals halt nicht richtig auf dem Schirm. So.
Und wie kam dann die diese Dorfthematik durch auf dem Album? Wodurch?
Erzähl du es.
Soll ich das wirklich? Ich habe ja, eigentlich das beschlossen, das nicht mehr in Interviews zu erzählen, weil es so peinlich ist, aber jetzt, sind wir schon drin.
Ja. Das Ding ist ja auch, es gab die Idee ja auch schon mal, nur schon. Wie wir dann zurück auf die Idee gekommen sind, das ist das, was dir gerade peinlich ist.
Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht.
Es gab manchmal, nicht immer, relativ verzweifelte Momente beim Songschreiben, wo wir einfach im Studio saßen und es ist verdammt nochmal nichts eingefallen und wir sind ja nun mal eine Band, die zumeist irgendwie Themensongs macht und nicht einfach immer drauf losschreibt. Und wir waren in dem Moment zumindest so verzweifelt, dass ich auf einen Zufallswortgenerator im Internet gegangen bin und habe mir einfach Substantive per Zufall ausschießen lassen. Und dann ist das Dorf da, glaube ich. Also ich glaube, der Begriff Dorf ist aufgeploppt. Genau. Und dann war es nicht so, ja, jetzt schreiben wir was über das Dorf, sondern dass dann auch die Assoziation kam, ah klar, da wollten wir doch eh mal irgendwie was drüber schreiben. So. Und ursprünglich sollte das eher so ein düsterer Song werden. Ich habe mir das so ein bisschen Grimm 104-mäßig vorgestellt und so, aber es ist halt was ganz anderes geworden, wie es halt meistens ist. So. Und so kamen wir dann auf diese Dorfthematik. Aber das war schon echt ein verzweifelter Moment.
Ja, aber wie so oft am Ende ist ein gutes Lied entstanden.
Rapper, weißt du, man sieht so, Flair ist halt im Studio und macht den ganzen Tag so Freestyle auf die Songs so vor sich und synthetisch. So. Und dann hat er seinen Song irgendwann so, was ich irgendwie cooler finde. Und wir sitzen halt so mit dem Zufallswortgenerator.
Dann geh doch zu Flair.
Würde ich gerne, aber er nimmt mich nicht.
Wie viele Songs sind denn aus dem Generator entstanden?
Einer, das war der einzige tatsächlich. Okay.
Ganz ehrlich, Hände hoch, wer beim Musikschreiben Reime-Generator benutzt.
Es gibt doppel-reim.de.
Ich liebe euch alle. Du hast noch nie einen benutzt.
Was denn?
Also wir haben alle, nee, Josi, du hast auch nicht die Hand gehoben.
Doch, ich habe
die Hand gehoben. Okay, alle, ich möchte ganz kurz auditiv protokollieren, alle haben die Hand gehoben.
Aber viel wichtiger für mich als Seite, als eine Reimseite, ist synonym.voxicon.de.
Ja, voll.
Weil da kommt man voll oft auf Assoziationen und auf Wörter, die man sonst nicht reinbekommen würde. So.
Aber da kommen auch sehr viel Scheiß dabei raus und das ist auch super funny.
Ja, aber bei all diesen Sachen, finde ich, ist auch eher das Ding, dass einen das nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene bringt. Also ich gehe dann zwar manchmal auf diese Doppelreimseite, aber im seltensten Fall würde ich wirklich diesen Reim nehmen, sondern da stehen dann eher so Sachen, die bringen einen nochmal auf eine andere Idee und dann kommt man nochmal irgendwie auf eine andere Abzweigung. So. Weil die Reime, die da so irgendwie von so einer Maschine sich ausgedacht werden, die sind ja teilweise auch voller Quatsch. Das ist ja nicht so, dass du da dein Wort eingibst und einfach so 20 so Dendemann-mäßige perfekte Reime hast, sondern da ist so voll der Unsinn, aber manchmal hilft es hier und da weiter. So.
Safe hat Dendemann da auch mal geschaut.
Dendemann sollte eine Doppelreimseite generieren.
Ja,
er würde reich werden, Alter.
Ja, gut, stimmt.
Und wir haben was vielleicht auch noch viel wichtiger ist, einfach WhatsApp-Gruppen mit Rappern.
Stimmt.
Da kannst du auch einfach immer in die...
Sollen wir das gerade mal ausprobieren?
Die heißt ja immer, wenn ich rhyme, ne?
Gib mir mal einen Reim.
Heißt die immer, wenn ich rhyme?
Ja, das ist unsere Gruppe mit Fatoni und Yuzu und die ist zu dem Zweck entstanden.
Mach mal deine Homegirls.
Rhyme auf deine Homegirls.
Ja, genau.
Und dann schicken wir es in die Gruppe.
Aber ohne deine. Rhyme. Obwohl, nee, dann ist es nicht so schön doppelt genug.
Aber dann kann sein, dass da so miese Witze kommen.
Nee, mach mal.
Homegirl kommt dann oder so.
Und dann
wir geiler ja Flow,
in der wir warten, mal Songs auf die Playlist packen.
Erzähl mal ganz kurz für unsere Kamera, was wir gerade machen.
Ich habe gerade in unsere WhatsApp-Gruppe mit Fatone und Yuzu You geschrieben, Reim auf deine Homegirls. Schnell. Oh, Fatone schreibt.
Jetzt kommt.
Oh. Jetzt kommt wahrscheinlich nur so, gehst du
ich
mit mir
schreie,
was essen?
Oh yeah.
Nein, Alter, ist, merkt er nicht selbst, dass sein Name der perfekte Reim ist? Deine Homegirls.
Fatone.
Fatone.
Das müsstest du sofort reinmachen.
Homegirl, Fatone. Das
in
kann
meinem
man
Crow-Shirt.
Was? Nein, das kann man gar nicht machen.
Crow-Shirt.
Alles geht.
Scheiße, jetzt mein Schwester.
Ich glaube, es ist ein bisschen runtergegangen. Ich hatte gerade einen guten geiler Flow-Curse.
Den liebe ich ja.
Ja,
ich bin
so bescheiden. Ey. Sorry, ich hatte gerade eine gute Idee.
Ich habe dich gerade unterbrochen.
Eine Showworld. Der kleine Robert.
Das ist eine Showworld.
Warte, du darfst noch nicht weiter vorlesen. Mein Speicherplatz ist leer und ich muss gleich nochmal.
Okay, das hier ist jetzt chauvinistisch. Das kann
warte,
ich nicht
warte,
vorlesen.
Warte. Doch, es muss auch chauvinistisch sein.
Trotzdem aber in die Pfanne hauen.
Das geht nicht klar.
Doch. Klar. Können das
es
ja
ist auch nicht so schlimm.
Warte.
Wechsel einfach das Thema.
Was fandst du noch gut beim Album?
Was ist noch dabei? Ja. Lies jetzt alle vor.
Ich bleibe sober.
Okay.
Mehr kommt nicht.
Okay, aber du hast gerade einen guten.
Geiler Flow-Curse.
Geil.
Ich spiele geiler Poker.
Das sind die beiden.
Das ist wirklich schlecht.
Ja, also
ich habe ja in dieser
die
Gruppe...
Die WhatsApp-Gruppe, immer wenn ich rhyme, ist Müll.
Die ist Müll.
Die wird
gepöbelt. Soll ich austreten?
Einfach jetzt. Also fang. Bitte mach das.
Ich kenne mehrere Leute, die mehrfach schon ausgetreten sind und dann Monate, Wochen später fragen, ob man sie wieder reinholen kann.
Diesen Raum, der zurzeit nicht drin ist. Ja.
Was?
Die Rede ist von mir, ich bin da momentan nicht drin. Ich trete ab und zu aus.
Ah,
ja.
Warum?
Weil mir das nervt. Also entweder da nervt mich was konkret besprochen wird oder, was eigentlich noch nerviger ist, das frisst so viel Zeit. Da kommen den ganzen Tag so 700 Nachrichten und so und ich muss dann auch immer nachgucken und wenn ich da rausgehe, habe ich einfach mehr
Zeit.
Ihr seid
doch nur 5 Leute in der Gruppe.
Ja, aber du solltest mal, hast du dich mal mit Yuzu You unterhalten?
Ja.
Der Mann, der redet ja ohne Punkt und Komma stundenlang und das Gleiche tut er auch in WhatsApp-Gruppen halt nur schriftlich. Das hört
für
nicht
mich
mehr auf.
Für mich ist das tatsächlich so eine Art Twitter-Ersatz. Bei mir ist es zu anstrengend, auf Twitter zu grinden und
zu drippen.
Aha. Und das ist so, da kommen auch in diese Gruppe kommen halt auch immer so Sachen rein, die gerade durchs Internet geistern und die gerade besprochen werden. So von daher bin ich ganz froh, dass ich da drin bin.
Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine Playlist-Pause. Wir wollen Songs draufpacken. Gerne auch was vom Album. Habt ihr Favoriten, die unbedingt die mehr Klicks brauchen einfach?
Alle.
Man weiß ja noch nicht so richtig, was der Flop des Albums ist,
das
quasi. Stimmt. Das wird sich erst jetzt so.
Was ist
denn
da?
Nächsten
was
Zeit
ist die Prognose?
Abzeichnen.
Was ist der Flop des Albums?
Ich will es nicht sagen, dann streiten wir uns.
Oh nee, das will ich nicht.
Ja, also ich weiß ja, was er sagen
wird. Es gibt ja so eindeutige,
oh
sagen wir mal,
Streit
oh nein, sorry,
geht los.
Tut mir leid. Okay, ich pack einfach was drauf.
Josi macht Fitner.
Was machst du denn jetzt drauf?
Ich muss mal kurz auf die Playlist packen. Aber das sind wirklich, ich fand viele gut.
Ah, das geht runter wie Öl hier.
Ja. Bei mir ist.
Soll ich einen Vorschlag machen? Dann nehme ich Der Ruf ist ruiniert.
Ja,
das ist auch ein geiler Song. Also, gut. Ich glaube, ich tendiere gerade
zu. Ich mag auch Smaldo, obwohl ich mich in zu vielen Sachen angegriffen fühle. Deshalb packe ich den nicht drauf.
Ja, das geht aber jedem einzelnen Menschen so, der dieses Lied hört. Das
inklusive.
Ist auch ein bisschen das Konzept.
Ja, okay.
Ich habe mich auch selbst gedisst hier und da auf dem Song.
Das ist sowieso immer das Beste.
Aber apropos Dissen, ihr habt ja schon auch ein bisschen ausgeteilt.
Jetzt geht's weiter mit Fitner oder was? Ja, na klar.
Ja, aber einfach, weil ihr dachtet, das ist irgendwie an der Zeit nach ich weiß nicht, ich habe den letzten Testo-Beef natürlich mitbekommen, war schon krass, aber jetzt habt ihr ja nochmal ausgeholt, ich weiß nicht.
Ja, wir haben einfach mal Ansagen gemacht, so. Wir haben unsere Rapper-Ehre zurückgefunden.
Gut. Ey, ich muss echt sagen, ich glaube, ich hätte da so... manchmal sage ich sowas gegen irgendjemanden in der Öffentlichkeit und völlig zu Recht, weil die Person irgendwie richtig große Scheiße gebaut hat, aber dann fühle ich mich trotzdem total schlecht, weil ich mir denke, die Person ist jetzt bestimmt voll traurig.
Naja, wir kennen das ja irgendwie auch schon. Wir haben uns da mit allen möglichen Leuten schon angelegt. Und im Normalfall war das dann so in Ordnung. Also sobald die Mikrofone aus sind, sagen dann alle, ja geil, voll gut, dass es mal einer endlich gesagt hat.
Ja, klar.
Und dann gehen sie wieder auf ihre Hip-Hop-Backstage-Partys und kumpeln mit allen rum. So. Ich finde uns da cooler, muss ich sagen.
Okay, gut.
Gut, aber auch über Hip-Hop-Backstage wurde ja gelästert und wie wir vorhin erfahren haben, haben wir uns da ja auch getroffen. Also ja. So schlimm ist es ja jetzt auch nicht.
Doch.
Okay, gut. Genau, ist schon
scheiße. So. Vorletztes Jahr beim Splash-Festival, ich fand es so furchtbar, dass ich gesagt habe, hier gehe ich nie wieder hin.
Aber letztes Jahr war so schön.
Genau. Und dann bin ich nämlich einfach ein Jahr später doch wieder hin. Und zwar auch wirklich nur, um da abzuhängen und Leute zu treffen. Und es war richtig toll. Ja, hatte einen richtig guten Abend schön, da. Ja. Manchmal ist auch okay.
Es kommt ja auch so ein bisschen auf das Line-Up des Abends an, so ob man seine...
Ja, voll. Oh, da waren halt auch echt, ja. Also das waren, vorletztes Jahr waren ja wirklich Leute mit Baseballschläger im Backstage und das ist dann einfach sehr unangenehm. So.
Aber ich meine, ihr seid ja auch keiner, der jetzt Bock hat zu zelten, wenn er irgendwo auftritt, oder?
Nee. Nö.
Irgendwo müsste man euch ja unterbringen, bevor es auf die Bühne geht.
Ja. Hotel. Ja, also es ist einfach, es gibt einfach ein, ich selber gehe nicht auf Hip-Hop-Festivals, ich hänge da auch nicht gern rum und ich habe echt schöne Zeiten auf allen möglichen anderen Festivals. Wir sind vom Splash zu so einem Hippie-Festival gefahren. Wo ich den ganzen Tag mich gut unterhalten habe.
Happiness Festival,
mega geil. Also es war wirklich, wirklich ein schöner Tag. Die Leute sind nett. Da wird nicht so dumm rumgebollot irgendwie. Ich habe mich auf dem Splash Backstage gefühlt wie auf einem Gefängnishof, wo so verschiedene Gangs rumhängen, die nicht miteinander reden und aber auch alle sich nur so in Gruppen bewegen und so. Also Gefängnishof
ja, ich verstehe, was du
sogar,
meinst.
War sogar angenehmer, wenn ich da war ich dann mit meinen antifaschistischen Freunden. Im Splash hatte ich jetzt nicht so viele.
Ich wusste nicht, dass du im Gefängnis warst.
Nö, nur so im Präventivgewahrsam.
Ach so, okay.
Aber der.
Du hast trotzdem sehr schnell eine Gang gefunden.
Aber wie gesagt,
ich bin ja mit Gang gereist. Aber Splash geht nicht klar. So. Und dann gehe ich zwei Tage später, sind wir auf dem Punk.
Nein, aber ich verstehe das voll. Also
ja, das ist einfach eine widerliche Welt. So. Und also für mich persönlich, ja, kann also sein,
ich meine,
dass.
Der Backstage ist ja auch nur ein Abbild von der Hip-Hop. Community.
Naja, also ich glaube, auf dem Zeltplatz ist noch beschissener. Also, okay. Also Backstage ist voll in Ordnung. So. Auf dem Zeltplatz sind ja dann so Deutschlandflaggen, Leute, die so Bierbong saufen und rumkotzen, einen Übergriff nach dem anderen. So, wo, was ja auch auf dem Splash-Festival, zumindest in dem Jahr, wo wir da waren, einfach krasse Scheiße passiert ist. So. Und auf dem Zeltplatz ist wahrscheinlich noch schlimmer. Und dann sind wir zwei Tage später beim Punk Ruhrpott Rodeo, beim größten Punk-Festival und da ist wieder mega geil und da treffe ich auch mehr Leute, auf die ich Bock habe.
Okay, also keine Anti-Haltung gegen Backstage allgemein.
Nee, also Happiness Backstage, richtig geil. Hip-Hop-Festivals war noch nie cool für mich. Also wie heißt es in Hamburg, dieses Hip-Hop-Festival?
Spektrum. Ich liebe das.
Das ist immer parallel zum Vogelball.
Ja.
Und dann kannst du einfach direkt zum Vogelball gehen. Alles geil, nur nette Leute, kann man raven, ist super. Aber
Spektrum war generell auch schön,
ich
als
auch.
Wir da letztes Jahr waren. Also finde ich ein schönes,
ich
angenehmes Festival.
Vogelball direkt schöner.
Ja. Ja, das kommt einfach total aufs Line-Up an. Also es gibt ja auch Hip-Hop-Festivals, wo einfach coole Leute spielen, dann ist auch Backstage angenehm. An dem Tag, wo wir jetzt beim Splash waren, wo du dich die ganze Zeit
genau,
so echauffierst,
ich wollte mal sagen, wir haben wirklich
schwierig.
Ein scheiß Jahr und einen scheiß Tag erwischt. Und ja. Ein Jahr später hättest du dich, glaube ich, auch deutlich wohler gefühlt.
Ja, aber ich verstehe, dass jeder, der jetzt irgendwie zuhört, denkt ja eh, mit euren scheiß First World Problems, ja, euch ist nicht Backstage nicht gut genug, fickt euch.
Und dann noch den Zeltplatz dissen.
Ja, genau.
Ja, aber was ist das? Das muss man ja einfach mal, das wirkt jetzt das vielleicht okay. Nicht sympathisch, weil die alle zelten gehen und so, aber es ist halt wirklich, seid ihr mal über so einen Zeltplatz gelaufen, wo so, da sind ja wirklich überall Deutschlandflaggen und so Männergruppen, die
Leute, das ist unsere Base.
Umherlaufen.
Ja. Die Leute vom Zeltplatz, wir lieben euch.
Eure Fans, ja, die mit den Deutschlandflaggen sind eure Fans.
Deutschlandflaggen und aufgeblasene Pizzas.
Also wir packen Der Ruf ist ruiniert auf die Playlist. Ich habe keinen Bock, so viel zu schnibbeln, deshalb grätsche ich jetzt hier mal rein.
Und ich packe noch Bang Bang mit drauf, weil ich glaube, den den fand ich geil.
Darüber können wir gleich nochmal sprechen.
Sehr gerne.
Ich würde gerne noch einen Newcomer-Song von Pascha nehmen, also jetzt auch kein krasser Newcomer mehr, aber einer von den jungen Berlinern mit einem Song, der heißt Hauseingang, produziert von Stickle, auch übel schöner Beat, super guter Song. Was habt ihr noch mitgebracht?
Ich würde gerne Festivalbesucher von Klaus Lührs Band, Festivalbesucher auf dem Meld, finde ich gleich raus. Ich glaube, das war nicht Knochenfabrik, wie heißt die andere Klaus Lührs Band?
Chefdenker.
Das ist, passt gerade sehr.
Gibt's
gut.
Auf dem Label von euch, also auf dem Toten Hosen Label, noch den Typ, der diesen Dingficker-Song hatte?
Das
Dingficker.
War bestimmt Fanny van Dunn, oder?
Ja, genau. Der Dingficker.
Also der ist jetzt nicht so richtig da gesigned wie wir, sondern der bringt hier und da mal eine Platte raus. Ich weiß gar nicht, ob seine letzte auch bei JKP rauskam. Aber
vielleicht packe ich den Dingficker noch drauf, weil jedes Mal, wenn ich Hunde irgendwas bumsen sehe, denke ich an diesen Song und denke, ja, why not?
Vielleicht müsste man auch noch mal so ein Revival machen von Ronny Trettmann, wenn der Fick auf dich herunterkommt. Auch ein großartiges, das würde vielleicht da auch gut passen.
Ja, ich muss dann immer 5 Euro ins Ronny-Schwein, wenn man den alten Namen benutzt, der ist verpönt.
Ja.
Oh. Noch welche Songwünsche da gehabt?
Ich würde FKA Twigs Sad Day nehmen.
Nice.
Ich würde gerne meinem Ruf als rückwärtsgewandtem, konservativen, hängengebliebenen Typen gerecht werden. Und weil du einen Newcomer ausgewählt hast, nämlich einen alten Hasen des deutschen Rap-Geschäfts, nämlich Moses Pelham mit seiner neuen Single Notaufnahme, weil Danger Dan hat letztens gesagt, er findet das Lied auch gut. Das hat mich so gefreut, deswegen will ich das jetzt immer spielen. Weil ich werde sonst immer so, ja,
ich habe bestimmt
soll das?
Gesagt, sag das nicht öffentlich.
Okay. Gut, bis gleich. Liebe Menschen, wir sind zurück. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass Ratar bei Saturn. Jetzt fange ich aber nochmal an, das war scheiße. Kacke. Okay, wir sind zurück bei einer neuen Folge deiner Homegirls, Helene und die Antilopengang ist auch da. Ich habe gesehen, dass Ratar bei Saturn einen Fernseher gekauft hat, der ist irgendwie nach 2 Wochen kaputt gegangen und er hat dann seine Follower-Power dazu genutzt, Saturn so ein bisschen zu shitstormen mit in Anführungsstrichen irgendwie nur 300 Reaktionen und dann hat er aber trotzdem einen neuen Fernseher bekommen und hat sich dann noch mit so einem Saturn-Mitarbeiter fotografieren lassen und mit so einer neuen Glotze und so. Und ich habe mich gefragt, wenn man so viele Follower hat, oder habt ihr schon mal eure Follower-Power für Ähnliches genutzt? Mal unzufrieden mit der Post gewesen oder mit der Bahn?
Leider nicht. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne einen Rapper, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der hatte irgendwie mal Probleme mit einem Lieferservice, weil das Essen irgendwie nicht kam oder so. Und der hat das dann auch genutzt. Und das fand ich furchtbar. Ich
das ist so geil Deutsch.
So lächerlich. Aber ich verstehe schon, dass man geneigt ist, das mal zu versuchen, wenn die Pizza halt nicht kommt oder der Fernseher kaputt geht.
Also ich glaube, bei solchen Sachen würde ich das echt nicht machen. Aber wenn, ich habe ja mal einen Discounter gebasht, weil die Verkäuferin einen Mann mit einer Behinderung fertig gemacht hat. Und da dachte ich mir so, was habe ich denn da jetzt für Möglichkeiten? Also wenn ich, es bringt nichts, wenn ich da jetzt zur Führungsposition gehe, weil die Person saß an der Kasse daneben und hat das gesehen und hat nichts gemacht. Ja, natürlich musst du dann irgendwie entweder, ja, ich glaube nicht, dass es da so eine Beschwerdemail an irgendeine Zentrale wirklich bringt, sondern wenn du da die Öffentlichkeit nutzt, dann hilft das schon.
Und denkst du, dass die Mitarbeiter dann aber daraus gelernt haben und sich irgendwie...
Das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe nur, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich dann was verändert, wenn man so einen öffentlichen Druck irgendwie nutzt. Mhm. Und ich habe meine Follower dazu aufgerufen, Algier zu melden.
Ja.
Nachdem er diese... Richtig. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Der hat sich in der Badewanne selbst gefilmt und darüber gesprochen, wie abartig und widerlich es ist, es sei, dass Frauen, und dann hat er natürlich das S-Wort benutzt, bei sich mit Männern treffen, wo sie ihre Periode haben, was das für ekelhafte Wesen sein müssen, dass sie das tun und wie ekelhaft, also es war ganz, ganz grauenvoll und ja, es war schrecklich, ganz schrecklich. Und
ja, dafür sollte man das schon nutzen, ja. Aber jetzt bei Saturn wegen eines Fernsehers, ja. Das ist schon ganz schön privilegiert.
Vor allem nicht, wenn du so viel Pada hast wie Ratar, Alter.
Ja.
Naja.
Ich überlege gerade, ob ich das mal gemacht habe. Ich glaube nicht. Olli Schulz war mal eingeparkt und hat dann irgendwie so seine Follower dazu aufgerufen, dass sie dafür sorgen, dass er irgendwie wegkommt.
Ah,
aber
das war
wie?
Irgendwie auch so vor
Tropical Island.
Vom Tropical Island. Mega witzig.
Aber wie sollten die denn dafür
sorgen? Wir sollten da anrufen.
Ja, genau, weil die Security sich nicht drum kümmern wollte, dass der Typ da wegfährt und
das
so.
Ist lustig.
Dann hat er so die Leute aufs Tropical Island.
Und die Schuld am Tropical Island. Irgendwie.
Ja, irgendwie auch mit seiner Tochter und er ist halt trotzdem wieder voll abgegangen und so.
Ja. Schön.
Funny.
Ey, ich würde sagen, wir reden über ein ebenso von all dir nicht thematisiertes Thema, das allererste Mal, beziehungsweise bestimmt thematisiert er es, aber eben in genau der Art und Weise, wie ihr euch selbst karikiert habt, als der große Ficker. Und ihr sprecht von euch eben auf diesem Song als nicht die besonders großen Ficker, vor allem nicht bei eurem ersten Mal. Wieso lag es euch am Herzen, über dieses Thema zu sprechen?
Das ist ein bisschen wie bei dem Lied über das Dorf, dass es schon länger die Idee gab, könnte man nicht mal ein Lied über Sex machen? Daniel, also Danger Dan, hat das schon länger gesagt. Und ich glaube, wir anderen beiden waren immer so, hä, was soll das denn für ein Lied sein über Sex? Schwierig und so. Und dann ist das irgendwie so entstanden. Wir waren so zusammen essen, waren schon den ganzen Tag im Studio, ist nicht so richtig was bei rumgekommen und haben uns dann erstmal einfach so unterhalten über das Thema, über unsere ersten Male und so. Und waren dann auf einmal so, dass wir gesagt haben, ey, dann lass doch einfach mal einen Song darüber machen. Genau das, was wir gerade besprechen, können wir ja auch einfach mal einen Song machen und haben uns dann selbst so gesagt, ey, wir schreiben jetzt einfach mal ganz schnell runter. Wir haben uns echt so eine Zeitspanne gesetzt, jeder schreibt mal eine halbe Stunde eine Strophe und wir gucken, was passiert. Und als wir dann fertig waren und diese Strophen auf diesem Beat gehört haben, haben wir so gemerkt, fuck, das ist geil, das ist ein gutes Lied. Jetzt, ja. Dann gab es auch kein Zurück mehr. So. Ist ja nicht so, dass wir dann frei davon wären, dass einem das nicht irgendwie unangenehm ist und so, aber wir wussten, okay, das ist irgendwie was Besonderes. Und jetzt aus den Gründen, die wir da gewissermaßen auch beschreiben, dass das irgendwie so gesellschaftliche Erwartungshaltung gibt, wie man als Mann über Sex zu reden hat oder so. Aus den Gründen, das dann selbst nicht zu machen, das wäre natürlich nicht gegangen. Also haben wir es einfach gemacht und mussten einsehen, dieses Lied wird auf dem Album sein.
Ja.
So ist das entstanden.
Und die Hook ist ja auch richtig, richtig hookig geworden. Fast schon Zeitgeist-hookig.
Ja, das finde ich eh so geil. Ich glaube, das Lied ist eigentlich das zeitgeistigste Lied auf der Platte rein vom Sound
ja.
her. So.
Achso, ihr habt vorhin gesagt, Schuko hat das mitproduziert, ne?
Schuko und voll. Zymo, genau.
Aha. Das ist geil, weil es widerspricht halt so jeglichem Inhalt von Rap, der sonst auf ähnlichen Beats stattfindet. Ich habe schon das Gefühl, dass es uns Frauen auch so geht, aber vielleicht beim ersten Mal ist es tatsächlich der Druck auf Typen noch größer. Also als ich das gehört habe, habe ich so drüber nachgedacht, was mir so anerzogen wurde, wie ich mich dazu verhalten habe und so. Das war, aber ich bin ja irgendwie auch in einer privilegierten Position, dass mir da jetzt keine großen Anforderungen auferlegt wurden.
Also ich finde es lustig, dass du darüber nachgedacht hast, wie das für dich war. Ich habe nämlich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, oh Gott, wie war das für all die Männer in meinem Umfeld oder damaligen Jungs in meinem Umfeld? Mhm. Und jetzt bringst du mich gerade total dazu, darüber nachzudenken, wie das für mich eigentlich war.
Wollt ihr es erzählen?
Ich glaube, also nicht das erste Mal, ist mir, glaube ich, unangenehm, darüber zu sprechen. Aber der Druck, den ich vorher gespürt habe, war auf jeden Fall überkrass da. Zumal das bei mir, ich bin damals in England zur Schule gegangen und da warst du halt, wenn du mit 16 noch keinen Sex hattest, ein Alien.
Ja.
So. Und ich war vorher auf einer anderen Schule und da habe ich so ein Mädel kennengelernt und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, wirklich, bevor sie mich nach meinem Namen gefragt hat oder irgendwas, sie hat gefragt, ob ich wie oft ich schon Sex hatte. Also es war so ganz, ganz eigenartig, der Druck. Und abgesehen davon glaube ich, dass ich medial ziemlich dumme Entscheidungen getroffen habe. Zum Beispiel sehr früh so Sachen wie Sex and the City geguckt habe und gedacht habe, es gehört dazu als Frau ein freies und sexuell selbstbestimmtes, was auch immer das bedeutet, und in diesem Falle ja möglichst viel Sex, Leben zu führen. So. Und oh mein Gott, ich hoffe, mein syrischer Vater hört niemals diesen Podcast. Papa, ich bin Jungfrau, okay? Oh Scheiße, gibt das Stress, Alter? Nein, Spaß. Genau, und, ja. Und wie das dann für mich war, als es dann passiert ist, und wie ich mich dann gefühlt habe, als wäre mir eine Last von den Schultern gefallen. Gott sei Dank habe ich diesen Scheiß endlich hinter mir.
Aber kann man sich auch darauf einigen, dass es trotzdem scheiße war?
Ich okay. Ehrlicherweise weiß ich es nicht, weil ich glaube, ich habe mir so doll eingeredet, dass das super ist, weil ja, ich vorher halt einfach, ich habe halt vorher Filme und Pornos und den ganzen Müll geguckt und gedacht, das so ist das. Ich kann gar nicht mehr wirklich sagen, ob das so unglaublich scheiße war oder nicht. Ich weiß halt nur, dass,
na gut,
dass ich in dem Moment dachte, du musst jetzt halt völlig ausrasten und übelst und das muss genauso so sein wie in den Pornos. Und das ist ja eigentlich das, worüber man spricht, wenn man darüber redet, was Männer eigentlich für Anforderungen haben und warum die so sehr darunter leiden. Aber da geht es ja nochmal mehr um Performance.
Ich habe eben gefragt, ob ihr von eurem ersten Mal erzählen wollt. Vor allen Dingen, weil das finde ich das was sehr cool ist an diesem Song. Immer wenn man den Leuten vorspielt, erzählen ganz viele von sich aus. So, zumindest die Männer. Ich weiß, also
das kommt auf die Runde
so,
an.
Es kommt ein bisschen, ja, auf die Runde an. So, aber die,
Mikro
und das Lustige ist, eigentlich hat man noch nie, also wir haben noch nie die Geschichte gehört, wo alles super romantisch, ja, und toll war, sondern alle erzählen so, boah, das ist furchtbar, das war das Allerschlimmste. Ja. So. Und ich finde, das macht auch unter anderem den Song so ein bisschen aus, so, dass man da so plötzlich öffnen sich da Leute und erzählen halt echt ein sehr, sehr schambehaftetes Thema, über das sie sonst nie sprechen würden, und packen es halt einfach mal aus.
Ja.
Wir haben jetzt einmal die Hosen runtergelassen, dann können die anderen das auch machen. So.
Hm. Willst du immer diese Formulierung, wenn du über
den Hosen Song runtergelassen?
Das war gut, ne? Ja, das war gut, das würde ich mir merken.
Ja, mache ich immer so. Nee, kam gerade raus.
Es ist ja auch irgendwie so eine Frage der gesellschaftlichen Erziehung, dass man jungen Leuten irgendwie mitgeben sollte, ey, das muss überhaupt nicht super romantisch und überhaupt nicht lang und super toll sein, sondern es ist okay, wenn es so ist, wie es ist. Und ich glaube, dass da jetzt noch mehr als vielleicht in unserer Zeit durch Instagram und durch Pornografie an allen Ecken, dass da ein Bild vermittelt wird, dass man irgendwie Leistung bringen muss, was wahrscheinlich voll schwierig ist für die kleinen oder für junge Menschen und deren Entwicklung so.
Ich glaube auch nicht nur, also nicht nur der Geschlechtsakt selber, dass der irgendwie von so Bravo, mein erstes Mal Rubriken, wo es ja immer so Rosenblätter auf dem Bett und so Zeug und sowas irgendwie.
Stimmt, so ein Schwan aus Handtüchern.
Und sowas, ja, dass da so Druck drauf ist, aber auch vor allem, dass es überhaupt stattfinden muss. Ne? Also das ist, glaube ich, vor allem so unter Jungs oder unter jungen Männern, dass es halt einfach nicht klar geht, wenn du keinen Sex gehabt hast. So.
Und
du
bist kein Mann vorher.
Bist also,
krass.
Also du musst halt, und ich glaube aber, um ehrlich zu sein, bin jetzt aufgewachsen mit so drei Brüdern und in so einem Freundeskreis, in dem eigentlich keine Frau war, was ich auch im Nachhinein nachvollziehen kann. Ich glaube aber, dass es für Frauen wahrscheinlich auch oder unter Frauen auch so ist, weil Frauen ja auch irgendwie sich selber leider dann auch oft über sexuelle Verwertbarkeit, also über so verinnerlichten Sexismus, voll, einfach ganz stark auseinandersetzen müssen und irgendwie ganz jung anfangen, irgendwie sich zu schminken und irgendwie sexy zu sein. So.
Ja.
Und dass da auch ein Riesendruck drauf auf den Mädels halt lastet, dass wenn sie mit 13 noch keinen Sex hatten, dass dann da irgendwas nicht stimmt oder so. Ne?
Ja.
Und man muss es halt irgendwie schnell hinter sich bringen, um quasi dazuzugehören. Und dann ist das, was man da eigentlich macht, aber dann meistens wahrscheinlich auch keine geile Erfahrung. Also Sex muss man halt auch lernen. Also du kannst halt nicht irgendwie Sex haben und das ist direkt cool.
Ja.
Du musst da irgendwie peilen, was will ich überhaupt, was will jemand anders überhaupt und so. Und musst ja eigentlich auch in jeder sexuellen Begegnung
Das neu lernen.
Ja. Also das geht, das lernt man dann ja auch vielleicht mal in 5 Minuten und nicht in 5 Monaten. Aber
manchmal dauert es auch 5 Jahre.
Und manchmal klappt es nicht.
Richtig.
Ja, aber trotzdem muss man es immer wieder lernen. So.
Ja. Josi hat mir heute einen Song geschickt, der mich extrem gerührt hat, nämlich Sand in die Augen von Dear Danger Dan, wo ja auch diese Übersexualisierung von jungen Frauen thematisiert wird. Und du sprichst da von deiner Tochter, habe ich richtig verstanden, oder?
In dem Lied geht's es geht, glaube ich, ich würde lieber sagen, es geht um mich als Vater.
Mhm.
Als dass es um meine Tochter geht.
Und wie siehst du dich in dieser Rolle in dieser Welt? Wie siehst du dich in der Vaterrolle in dieser Welt, die junge Frauen so übersexualisiert?
Ey, das Ding ist halt, ich war schon bevor ich Vater wurde, Feminist. So, ne? Und ich glaube auch, wenn du irgendwie als Vater eines Sohnes, musst du noch viel mehr Feminist sein eigentlich, als Vater einer Tochter. Mhm. So, beziehungsweise mindestens genauso viel. Und eigentlich musst du überhaupt nicht Vater sein, sondern du musst eine gewisse Empathie haben, dann erklärt sich Feminismus meiner Meinung nach irgendwie, das ist einfach logisch. So, und aber trotzdem ändert das was so, weil ich oder hat für mich das was geändert, auf einmal so hautnah an einer weiblichen Biografie dran zu sein. Ich also habe ja eben schon erwähnt, ich hab drei Brüder und konnte das so nah nie erleben. So. Und da merkt man halt, wie schnell das geht. Also mit Kindergarten eigentlich schon. Es anfängt, dass so, dass Kinder anfangen, Figuren zuzuordnen in männlich und weiblich und malen Frauen irgendwie mit Kleidern und Männer mit Hosen. Und der hat lange Haare, darf der das, aber das ist doch ein Mann und so. Das geht halt super schnell los. Das war eigentlich voll schön. Ich hatte halt mal vorher ein Kind, das hat nicht verstanden, ob jemand schwarze oder weiße Haut hat. Die hat einfach so in Kinderbüchern so zugeordnet, ja, das ist der Papa, das ist die Mama, das ist der Onkel Sacho und hat irgendwie verschiedene Geschlechter, verschiedene Hautfarben und so. Das war alles, spielt überhaupt keine Rolle, aber das geht ganz schnell, wie sich so Kategorien einschleichen und wie auf einmal halt so man doch Elsa Prinzessin sein will oder so, ne? Und das geht halt im Kindergartenalter schon los.
Ich habe auch überlegt, wer die einzige Figur aus dem Trickfilm ist, wo das aufgebrochen ist, ist ja irgendwie Vicky, oder? Wo man nicht wusste, ist es ein Mädchen, ist es ein Junge und mit wem hängt sie so ab? Glaube ich zumindest.
Ist das so? Ich dachte, oder was Vicky ist denn Junge? Vicky? Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich
glaub, ein Junge war. Man kann das. Da streiten sich die Leute
drüber. Das war mir nicht klar. Interessant.
Ich dachte, dass es nicht klar ist. Also mir war es nicht klar.
Und Pitti Platsch.
Das ist aber eine Ente. Oder?
Pitti Platsch ist keine Ente.
Oh, Entschuldigung.
Die Freundin von Pitti Platsch ist eine Ente. Ach
so. Aber bei Vicky ist es auch so nicht angelegt. Also es heißt ja sogar Vicky und die starken Männer.
Mhm. Ah.
So, ich glaube, dass auch da auch in dieser Serie irgendwie so ganz plumpe Bilder sind. Die Frauen kochen, die Männer rauben ganz dumm und sind auch eher dumm.
Rauben, das ist mein Job.
Und Vicky hat irgendwie immer Ideen oder so.
Ja.
Aber das, um auf die Frage zurückzukommen, es hat bei mir schon was geändert und mir war auch vorher klar, dass es irgendwie sexistische Werbeplakate und Außenwerbung gibt und wo und so weiter, aber irgendwann läufst du halt mit so einem dreijährigen Kind dran vorbei und die bleibt davor stehen und du fängst an die Welt oder versuchst die Welt auch zu sehen aus den Augen einer Dreijährigen so. Und dann gehen mir diese Plakate nochmal anders nah.
Wie reagierst du, wenn du vor so einem ultrasexistischen Calcedonia-Plakat mit deiner dreijährigen Tochter stehst?
Das ist immer anders. Oder so im Normalfall versuche ich einfach schnell weiterzugehen. Also das, man kann sie auch nicht abschirmen vor dieser Welt. So, ne? Aber und ich kann auch nicht alle Plakate abhängen, leider. Oder so. Das ist auch wahrscheinlich nicht das Ziel, da irgendwie jetzt alle Plakate abzuhängen, aber ich wünsche mir, einen coolen, starken Menschen zu begleiten, der irgendwann einfach selber entscheidet, worauf er Lust hat und worauf er keine Lust hat, wie er aussehen will, was er machen will. Und ich wünsche mir eine Welt, in der Mädchen nicht sagen, ich möchte gerne mal Arzthelferin werden, sondern sagen, ich möchte gerne mal Arzt werden.
Ja.
Und das hoffe ich, dass ich da irgendwie meiner Tochter ganz viel mit auf den Weg geben kann.
Ich glaube, solche Songs zu machen, ist total wertvoll, auch dahingehend, dass es dann einfach mal den Diskurs gibt, sodass man sich auch selber mal hinterfragt und seine Ansicht auf Rollenbilder, also habe ich zum Beispiel gerade gemacht. Ich würde sagen, wir packen den auch noch mit auf die Playlist und müssen noch eine Runde Songs draufpacken, oder? Und langsam auch zum Ende kommen.
Also für mich reicht's mit Songs, wir sind ja so viele Leute.
Ach so, haben wir schon genug Songs?
Ja, aber mir ist aufgefallen, dass wir unseren Wissenschaftsfact heute noch nicht genau
haben. Oha.
Was ist denn der Wissenschaftsfact?
Wir haben eine Wissenschaftssektion.
Okay, geil.
Die anmoderiert wird von der Julia Roberts Synchronstimme.
Wow.
Ja, oder?
Kurioses aus der Wissenschaft. AKA X-Faktor. Das Unfassbare.
Und unser Wissenschaftsfact des Tages handelt von einem Thema, was ich in der letzten Zeit auf Instagram ordentlich auseinandergenommen habe, nämlich vom Helfen. Ich habe mich gefragt, warum wir Menschen so gerne anderen Menschen helfen und in dem gleichen Zuge natürlich die Frage gestellt, ob es Altruismus gibt, also das Handeln aus purer Nächstenliebe, und bin nach vielen Diskussionen zu dem Punkt gekommen, den ich schon vorher eigentlich hatte, nämlich, dass eigentlich jede Tat egoistisch motiviert ist. Aber worüber ich heute eigentlich reden möchte, ist, dass mir, und das fand ich wunderbar, heute Morgen zufälligerweise eine Followerin eine Studie geschickt hat, wo es auch ums Helfen ging und nämlich darum, dass Menschen, die helfen, eine verminderte Schmerzempfindung hatten. Nämlich haben die das wie folgt durchgeführt, diese Studie. Da wurden 4 Experimente gemacht und zwar in dem ersten Experiment wurden Menschen, die Blut gespendet haben nach einem Erdbeben, getestet, beziehungsweise sie mussten angeben, wie schmerzhaft das für die war. Und dann natürlich die Kontrollgruppe, die auch Blut gespendet hat, die angeben musste, wie schmerzhaft für die war. Aber da war kein Erdbeben. Das war die erste Versuchsreihe. Die Gruppe war auch groß genug, als dass das Wort Danger Dan reibt sich die Augen und hat keinen Bock mehr.
Nee, ich hab schon erwähnt, dass ich ja gerade von einer langen Reise zurückkomme und seit 40 Stunden bald wach bin. Aber das ist höchst interessant mit den Erdbeben. Red weiter.
Okay. Bei dem zweiten Experiment ging es darum, dass Menschen in der Kälte saßen und Questionnaires, was heißt das auf Deutsch? Fragebögen ausfüllen mussten. Und bei dem einen Fragebogen ging es eben darum, möglicherweise mit dem Beantworten der Fragen migrantischen und geflüchteten Kindern zu helfen. Und bei dem anderen Fragebogen der Kontrollgruppe ging es eben einfach nur um das Beantworten der Fragen. Und auch da wieder wurde gezeigt, dass die Menschen, die im Prinzip einen Hilfsgedanken hatten, die Kälte als nicht so erschreckend empfunden haben wie die Menschen, die eben in der Kontrollgruppe waren. Und das geht jetzt noch weiter auf 2 weitere Experimente, aber im Prinzip ist es das. Menschen helfen, hilft uns auch selbst, indem wir verminderte Schmerzempfinden haben. Und ich dachte in dem Moment so krass daran, wie das eigentlich mit meiner Mutter war, als wir als Kinder zum Beispiel krank wurden und es ihr aber selber nicht gut ging und sie halt trotzdem einfach durchgeballert hat und sie halt gesagt hat, ja, das geht einfach, du konzentrierst dich dann halt einfach nicht mehr auf dich. Und ich dachte, ja, ach, das ist so ein Mutterding irgendwie, aber jetzt ist es wissenschaftlich belegt. Wenn du anderen Menschen hilfst, dann fühlst du halt deine eigenen Schmerzen, zumindest nicht mehr so krass.
Das ist voll spannend und auch nochmal eine Motivation.
Zu helfen. Voll.
Ich glaube schon, also weil ich habe zum Beispiel mal gehört, super dumm, dass es, wenn man sich umarmt und viel schmust, dass man länger lebt.
Voll.
Und manchmal schmuse ich einfach nur, damit ich so denke, ja, das war jetzt ein Punkt für mich irgendwie.
Und ich schmuse einfach extra lang, weil ich will, dass die andere Person übelst lang lebt.
Okay, ich da ist der Unterschied zwischen uns.
Aber nee, weil ich ja nicht den Verlust verschmerzen möchte.
Voll, ja.
Das also heißt, es ist auch Egoismus.
Ich dachte gerade auch noch über diese Egoismus-Sache nach, weil du von Blutspenden geredet hattest. Ich habe mal eine Zeit lang als Nebenjob sozusagen Blutplasma gespendet, weil das kann man im Gegensatz zu Blutspenden 2-mal die Woche machen und es wird viel besser bezahlt. Das habe ich aus rein egoistischen Gründen gemacht. Nämlich um meinen Graskonsum zu finanzieren. Ich war ein armer Student und hatte wenig Geld.
Man kann Plasma spenden, obwohl man Weed raucht?
Nee, man sollte in dem Fragebogen ankreuzen, nein, ich rauche kein Weed.
Liebe Freunde, das ist eine ganz klare Empfehlung, genau das nicht zu tun.
Auf jeden Fall, man kann auch Gutes tun und Leuten helfen und dabei trotzdem egoistisch handeln.
Das ist ganz klar. Ja, ganz
das
klar.
Hast du nämlich gerade auch gesagt.
Ja, voll. Ja. Aber eigentlich anders als das, was du gerade gesagt hast. Ja.
Das ist aber auch eine Form.
Ja, also ich meine, der Egoismus vom Helfen eines anderen Menschen, der darin resultiert, dass man sich gut fühlt darüber, dass man geholfen hat und nicht, dass man dafür Geld bekommen hat. Aber ist ja auch schön.
Ja, war also, gut. Außer das, mit Narbe, guck mal.
Außer das mit dem Lügen.
Wow. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal...
Meine Plasmaspende-Narbe.
Wenn ich nächstes Mal Kopfschmerzen habe, gehe ich raus und helfe Leuten über die Straße und trage deren Einkäufe. Und dann
das aber voll
geht das Schmerzempfinden
das
weg.
Mal bei sie, ja.
Es klingt interessant.
Aber ich war mal krank zu Hause und meine Mutter hat in Pflegeheim gearbeitet und die Azubis, die da waren, die haben Space Cookies gebacken und meine Mutter hat aber überhaupt nichts mit Drogen am Hut, hat aber nachmittags irgendwie gedacht, geil, Kekse und hat die halt genascht und kam dann halt zu Hause an und ich war aber super krank, sie sollte sich eigentlich um mich kümmern und sie kam dann nach Hause und hat gesagt, geh ins Bett und dann musste ich mich schlafen legen und sie hat irgendwie dann am nächsten Morgen erzählt, dass ihr die ganze Nacht Feuerbälle durch die Beine geschossen sind und
Scheiße.
Sie halt echt dachte, sie kratzt ab die Nacht, weil es ihr so schlecht ging.
Oh nein.
Da hat es nicht funktioniert.
Wir hassen Drogen. Ja, apropos, wir hassen Drogen. Ihr habt ja auch einen Anti-Kiffer-Song und gerade, du hast gesagt, Danger, denn du kommst gerade von einer Reise und von dieser Reise haben wir sogar Footage, wie du einen Joint rauchst. Wie kann das sein?
Andere Länder, andere Sitten, sage ich mal. So salopp.
Also in Deutschland wird nicht gekifft, aber in
Deutschland
Kambodscha.
Wird nicht gekifft. Deutsche kifft nicht.
Nee. Ja, das ist ein großer Widerspruch. Den kann man ja einfach mal so offen lassen.
Warum?
Warum nicht?
Aber du hast doch auch gar nicht inhaliert, oder?
Ich hab nicht inhaliert.
Du hast ihn nur so an den Mund gehalten.
Da war auch kein Gras drin.
Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, mit diesem Mut gehen wir aus der Sendung raus. Es hat mich voll gefreut, dass ihr da wart. Ich kann allen, die das gerade hören, wärmstens euer Album Abbruch ans Herz legen, was jetzt genau rausgekommen ist, wenn diese Sendung rauskommt. Ja, streamt, was das Zeug hält, kauft Klicks für die Boys.
Hey Leute, das würde uns helfen, wenn ihr viel streamt und wenn uns das hilft, habt ihr dann ein geringeres Schmerzempfinden. Das heißt, wenn ihr euch boxen wollt, ja, wenn ihr vorhabt, morgen jemanden richtig mies zu boxen, nehmt nicht Tilidin, sondern streamt unser Album.
Geil. Gibt es eine schöne Box richtig. Oder gibt es Vinyl und so?
Nein, keine
genial.
Box.
Es gibt nur Vinyl und CD schön. Und digital.
Also kauft euch auch die Vinyl.
Box. Was käme in eine Box, wenn ihr eine Box zu Abbruch gemacht hätte?
Pilze, Blutplasma,
Geld,
wir hatten verschiedene
Gras.
Ideen.
Geld wäre geil.
CBD. Geld finde ich auch genial.
Ja. Geld ist gut, ja.
Wir haben ja darüber nachgedacht, wir finden Boxen dumm. Also wir hätten gerne eine geile Box und dabei fiel uns beim Nachdenken auf, wie absurd das alles ist und dass es einfach zu uns nicht passt. Was aber nicht heißt, dass wir nicht vielleicht irgendwann mal eine Box machen, aber dann muss uns was Geiles einfallen.
Was ich wirklich ganz schön finde, es gibt ja manchmal so Sammler- Boxen, dann ist da ein Bildband drin oder so. Also ja. sowas Langweiliges. Aber ich glaube, das ist halt kein Kaufanreiz für normal denkende Teenager. Die wollen halt eine Steinschleuder oder einen Grinder oder ein CBD-Öl oder irgendwie sowas.
Steinschleuder gab es von den Tonsteine Scherben schon 1972.
Aber das ist sogar mega.
In ihrem Album Keine Macht für Niemand, das ich zu Hause noch im Original von meiner Mutter habe, übernommen in meinem Besitz, da war eine Steinschleuderin.
Hast du die auch, die Steinschleuder noch?
Die fehlt leider. Da ist sogar noch so, also man sieht, dass da mal eine drin war, aber die ist irgendwie abhanden gekommen über
Schade.
Die Jahre. Ja, leider.
Steinschleuder finde ich mega.
Gut, Freunde.
Schenkt uns Steinschleudern.
Genau, bis in 2 Wochen würde ich sagen.
Bis dahin.
Schön, dass ihr da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Tschüss.
Bis bald.
Sehr gerne, bis bald.
Tschüss.